Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die seien nun mit uns allen. Amen. Liebe sommerliche Abendgemeinde, bei diesen heißen Temperaturen ist es nicht die schlechteste Vorstellung, ins Meer geworfen zu werden. Aber Jona, von dem wir eben gehört haben, wird nicht aus Vergnügen ins Meer geworfen, sondern aus Verzweiflung. Die Schiffsmannschaft, mit der er nämlich unterwegs ist, sieht in ihm die Ursache für den Sturm, in dem sie mit ihrem Schiff fast untergehen. Jona hat einen göttlichen Auftrag, die Einwohnerinnen und Einwohner der großen Stadt Ninive zur Umkehr von ihrem schlechten Lebenswandel aufzurufen. Er aber haut ab und nimmt das erstbeste Schiff. Die Mannschaft sieht den Sturm als Gottes Strafe. Und tatsächlich, nachdem sie Jona ins Meer geschmissen haben, legt sich der Wind und die Wellen, sie glätten sich. Gott schickt einen großen Fisch. In den Kinderbüchern ist es meistens ein Säugetier, ein Wal, der Jona in seinem Magen aufnimmt. Dort überlebt er 3 Tage und 3 Nächte, bis er wieder an Land gespuckt wird. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich diese Geschichte noch aus Kindheitstagen. Meistens wird die zweite Hälfte der Geschichte, die Susanne Romberg uns eben gerade vorgelesen hat, nicht erzählt. Jona geht da nämlich doch noch nach Ninive und ruft die Leute zur Umkehr auf. Und was passiert? Sie werfen ihn nicht aus der Stadt. So wie man es eigentlich bei Prophetinnen und Propheten erwartet, die das Verhalten kritisieren und Unglück ankündigen. Denn niemand hört ja richtig gerne, du bist auf einem bösen Weg unterwegs. Du musst etwas ändern, sonst geht die gesamte Stadt unter. Die Ninivianerinnen und Ninivianer merken, dass Jona etwas anspricht, was sie selber schon gespürt haben. Wir müssen etwas ändern. Wir müssen etwas ändern, so wie jetzt geht's nicht mehr weiter. Sie bereuen ihren Lebenswandel zutiefst und auch der König fastet und geht öffentlich in Sack und Asche. Und das zeigt Wirkung. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten und von ihrem bösen Wege umkehrten, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. All's well that ends well. Ende gut, alles gut. Aber das Buch Jona hat noch ein 4. Kapitel. Als Kind dachte ich, dass Jona den Auftrag nicht ausführen will, weil er Angst vor der Reaktion der Leute hat. Aber das stimmt gar nicht. Im 4. Kapitel steht der wahre Grund. Jona ist weggelaufen, weil er wusste, dass Gott ein zu großes Herz hat. Das aber verdroß Jona sehr und er war zornig. Und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Worüber zürnt Jona da? Jona wollte einfach nicht, dass die Menschen in Ninive noch eine Chance bekommen. Sie sollten für ihre bösen Taten bestraft werden. Ich kann Jona gerade sehr gut verstehen. seine Sehnsucht, andere bestrafen zu wollen. Diese Sehnsucht habe ich auch. Ich habe die Sehnsucht, dass die, die das Leben mit Füßen treten, doch endlich mal merken, dass das nicht geht. Ich merke an mir selber, dass ich mir immer häufiger die Frage stelle, bin ich eigentlich nur noch von Idioten umgeben? Neulich sitze ich im Park auf dem Rasen, neben mir steht jemand auf und lässt seinen kompletten Müll liegen. Hey, du hast was vergessen, rufe ich ihm hinterher, so freundlich wie möglich. Und er? Bist du die Parkpolizei oder was? Oder die ganzen Leute, die ich treffe, die mir das Gefühl geben, sie sind die Einzigen mit Durchblick, sie sind die Einzigen, die die Wahrheit haben. Und alle anderen liegen falsch. Oder neulich die Frau an der Baustelle, die mich beim Reißverschlussverfahren mit dem Auto nicht reingelassen hat. Eine Autolänge, als würde das ihren Zeitplan an diesem Tage retten. Ich bin mir sicher, auch Ihnen fallen jetzt gerade zig Begebenheiten ein, wo Sie vielleicht Ähnliches empfunden haben. Bin ich eigentlich nur noch von Idioten umgeben? Ich habe mir diese Frage wirklich häufig in letzter Zeit gestellt. Und zwar nicht nur nach persönlichen Erlebnissen, sondern auch beim Sehen der Nachrichten. Da ist die Idiotendichte gerade auch besonders hoch. Klar gab es früher auch Momente, in denen mir das manchmal durch den Kopf schoss, aber viel seltener. Gibt es heute mehr Idioten als früher? Also Leute, deren Verhalten ich absolut nicht nachvollziehen kann und vor denen ich fassungslos stehe und denke, das kann die oder der jetzt doch nicht wirklich so machen, oder? Aber vielleicht liegt es ja auch an mir selber. Ich steuere langsam auf die 50 zu und ich merke, wie mir Regeln wichtiger werden und wie mehr ich mich über die ärgere, die sie achtlos brechen. Ich nehme solche Erlebnisse wahrscheinlich viel zu ernst, gerade in dieser verrückten Stadt Berlin, wo alles gefühlt immer voller, dreckiger und rücksichtsloser wird. Warum lasse ich es nicht einfach an mir abperlen? Warum konzentriere ich mich nicht auf mich selber? Es geht nicht nur mir so. Viele Menschen erzählen mir gerade, dass sie Ähnliches an sich selber beobachten. Ein Kollege zum Beispiel schreibt in seine Geburtstagsgrußkarten neuerdings immer, ich wünsche dir möglichst wenig Kontakt mit Idioten. Und eine Freundin antwortete auf die Frage, wonach sie sich gerade am stärksten sehnt, ich will einfach meine Ruhe. Ich will, dass die Leute mich in Ruhe lassen. Dass viele nur noch genervt von den anderen sind, hat aus meiner Seelsorgeerfahrung zwei Hauptgründe. Erstens, bisher wurde es für die meisten von uns immer besser. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir in Deutschland eine relativ unbeschwerte Zeit erlebt. Schauen wir jetzt in die Zukunft, sind da viel mehr Fragezeichen. Umfragen belegen, dass eine Mehrheit glaubt, dass es nur noch schlechter werden kann. Viele schalten deshalb in einen Kampfmodus. Das, was man erreicht hat, will man verteidigen. Die anderen sind eine Gefahr. Nutze die Chance, sonst macht's der andere. Das ist der Schlachtruf. Es gibt eine ständige Angst zu verlieren. Eine Angst davor, dass alles weniger wird. Und so schottet man sich ab und die anderen sind eine Bedrohung. Meine zweite Beobachtung betrifft die Flut an Informationen, die jede und jeder von uns täglich für sich selber sortieren muss. Und da ist eine Strategie, die besonders beliebt ist. Ich glaube nur meinen gewohnten Kanälen. Das, was da drin steht, ist das einzig Richtige. Und alle anderen sind auf dem Holzweg. Damit macht man sich selber zum Maßstab aller Dinge. Nur was mir selber in den Kram passt, was in mein eigenes Weltbild hineinkommt, ist richtig und gut. Alles andere ist falsch und schlecht. Wenn jede und jeder von uns nur noch im Kampfmodus unterwegs ist, wenn wir alle nur noch unsere eigenen Regeln befolgen, dann gibt es keine allgemeinen Werte mehr und wir fliegen als Gemeinschaft auseinander. Wenn wir alle nur noch unsere eigenen kleinen Welten pflegen, hat die große Welt keine Chance mehr. Wir werden einander zu Idioten, im ursprünglichen Wortsinn. Mit diesem Wort wurden in der attischen Demokratie nämlich diejenigen bezeichnet, die sich am öffentlichen politischen Prozess nicht beteiligen und sich nur um sich selber kümmern. Menschen also, die keine Verantwortung für ein gemeinsames Ganzes übernehmen. Aber in diesem Modus will ich nicht leben. Ich finde das schrecklich, wenn ich so durchs Leben gehe und Menschen als Idioten bezeichne. Ich mag mich selber dabei nicht. Und da sind wir jetzt wieder bei Jona und seinem Frust. Wie er sehne ich mich danach, dass Menschen bestraft werden. Menschen, die ohne Achtung vor dem anderen und vor dem Gemeinwesen durchs Leben trampeln. Ich habe es satt. Ich habe es satt, für alles immer Verständnis aufzubringen, immer eine Hand zu reichen. Darüber lachen doch ganz viele und sehen das als Zeichen der Schwäche. Unser freiheitliches System funktioniert nicht automatisch. Es funktioniert nur, wenn möglichst viele dabei mitmachen und es nicht ausnutzen und wenn auch Grenzen gesetzt werden. Aber lässt sich das wirklich nur mit einem strafenden Gott oder generell nur mit Strafen durchsetzen? Viel besser wäre es doch, wenn niemand mehr seinen Müll liegen lässt, niemand mehr behauptet, die einzige Wahrheit zu haben und alle im Verkehr das Reißverschlussverfahren beachten, weil nämlich alle davon halbwegs überzeugt sind. Das klingt jetzt total banal, aber ich sehe in diesen kleinen Beispielen, sehe ich auch das Große. Es ist ein Bildungsprozess. Wenn wir es schon nicht in den kleinen Dingen hinbekommen, dann kriegen wir es auch nicht in den großen hin. Denn warum? Warum muss man andere überhaupt erst darauf hinweisen? Da ist doch schon vorher was schiefgelaufen. Ich habe bisher Jonas und meine Sehnsucht nach Gottes Strafe stark gemacht. Aber ich merke selber, dass es keine nachhaltige Lösung ist. Wir müssen in ein Gespräch kommen, wie wir zukünftig miteinander leben wollen, ohne uns gegenseitig als Idioten zu bezeichnen und ohne nur mit Strafen zu drohen. Wie machen wir das? Wie kann ich diesen Typen vom Park davon überzeugen, dass er mich nicht anraunzt, sondern dass er denkt, okay, ich bin davon vielleicht nicht ganz hundertprozentig überzeugt, aber ich mach's, weil dem anderen das ja irgendwie wichtig scheint. Wie kriegen wir das hin? Jesus hat mal gesagt, zeigt klar, wofür ihr steht und kommt auch denen entgegen, die es euch schwer machen. Zeigt klar, wofür ihr steht und kommt auch denen entgegen, die es euch schwer machen. Ich halte das für einen guten Modus, für einen vielversprechenden Lernprozess, obwohl das nicht einfach ist. Und das fällt nicht von heute auf morgen vom Himmel und es wird auch nicht sofort in den beschriebenen Situationen immer klappen. Wir müssen uns darin als Gemeinschaft wieder mehr einüben. Es ist ein langfristiges Unternehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten nicht in diesem aktuellen Abgrenzungs- und Kampfmodus weiterleben wollen. Ich spreche mit so vielen, die sagen, so will ich nicht weiterleben. Es ist wie damals in Ninive. Die Berlinerinnen und Berliner merken, dass Jona und Jesus etwas ansprechen, was sie selber schon spüren. Wir müssen etwas verändern. Wir müssen etwas verändern, so geht's nicht weiter. Zeigt klar, wofür ihr steht. Und kommt auch denen entgegen, die es euch schwer machen. Lasst uns diese feine Balance gemeinsam stärker ausprobieren. Amen.